Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Ich mach mal die andere Leitung auf.
Ja, machen die andere Leitung auf, genau. Vielleicht hören wir Herrn Günther auch schon. Hallo, Herr Günther. Hier ist Köln.
Herr Günther, wir grüßen Sie. Wir rufen Sie.
Bitte?
Hast du Herrn Günther schon gehört?
Nein,
Herr Günther,
noch nicht.
Hallo? Hören Sie uns?
Wir haben einen falschen Regler, oder? Wir haben das nicht aktiviert, ne?
Nee, das ist falsche Leitung. Ich dachte, das ist
okay.
Dann standardmäßig.
Dann frage ich nochmal nach Tübingen.
Moment,
hallo.
Warte, jetzt.
Hallo nach Köln.
Da sind Sie ja. Hallo, Herr Günther.
Ja, hier ist Bettina Schmiedin. Ich bin glücklich hier. Ohne Zweifel.
Hallo, Herr Günther.
Das ist Sandra Schulze. Hier
ist Sandra Schulze.
Wie schön, dass das alles
klappt. Kein Problem, ich höre Sie.
Nach Redaktionsschluss, das ist der Podcast der Medienredaktion hier im Deutschlandfunk. Wir sprechen mit Ihnen über das, womit Sie im Journalismus nicht einverstanden sind oder auch vielleicht, worüber Sie sich freuen im Journalismus. Gerhard Günther ist Lehrer für Politik und Deutsch. Er hat an einem technischen Gymnasium in Tübingen unterrichtet, ist jetzt im Ruhestand. Und er hat viel Zeit zum Radio hören und ihm fällt dabei nicht nur Tolles auf in den Medien. Und einiges von dem, was er kritisiert, das hat er uns geschrieben in einer E-Mail. Ihm geht es um das Thema politische Interviews und dafür haben wir uns heute hier versammelt.
Ich muss einfach sagen, die Politikerinterviews generell, aber auch im Deutschlandfunk, haben eigentlich relativ wenig Informationswert. Mich würde zum Beispiel interessieren, wie umfangreich sind Vorgespräche. Wir Hörer steigen ja immer erst letztlich mit dem Interview ein, wenn begrüßt wird. Was lief davor ab? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach nur angerufen werden und dann ihre druckreifen Statements da abgeben, sondern dass es da umfangreiche Vorgespräche gibt.
Da müssen wir ein bisschen sortieren. Ich habe einiges jetzt auch mitgeschrieben. Wir haben eine von denjenigen eingeladen, heute mit uns darüber zu sprechen, Herr Günther, mit Sandra Schulz. Die ist tatsächlich wirklich eine von denen, die morgens früh schon so frisch ist, dass sie um 5 Uhr schon mit ihren Interviews beginnen kann. Herr Günther hat gefragt, oder vielleicht kann er das selber noch mal tun, nach deinen Lieblingsinterviewpartnern.
Ja, ich frage mal so, haben Sie da, ich sage mal, eine Art Datenbank, wo Sie wissen, Autogipfel, ist dieser Rechter, war jetzt zum Beispiel Vorsitzender vom Verkehrsausschuss Cem Özdemir, der Gesprächspartner im Deutschlandfunk. Wahrscheinlich steht er auch in der Liste für alle Türkei-Fragen. Wie
steht er in der Liste, Sandra?
Also in der Liste steht er schon oder bei uns auf dem Zettel. Ich glaube, ich hole tatsächlich gleich mal ein bisschen weiter aus. Denn tatsächlich wäre es viel zu spät, wenn wir erst am Vorabend anfangen würden, uns auf die Frühsendung vorzubereiten. Also was wir machen, ist uns tatsächlich 2 Tage vorher schon ranzusetzen. Also wir fangen mit einem Planungstag an, der jeweiligen Frühsendung 2 Tage vorausgeht. Also der Jasper Barenberg zum Beispiel, der mit Cem Özdemir am Mittwochmorgen gesprochen hat, der hat am Montagmorgen angefangen, genauer zu sortieren, was er für Mittwochmorgen plant.
Gut, live dürfte dann wohl nicht geschnitten sein, wie weit was nachbearbeitet ist. Aber viel interessanter ist natürlich noch die Frage, wie umfangreich sind die Vorabgespräche, wissen die Interviewpartner zum Beispiel die Einstiegsfrage. Wenn ich ein Beispiel aus der Schule verwende, wenn ich vor einer mündlichen Prüfung dem Schüler das Thema schon vorher sage, ich frage dich nachher das, kriege ich natürlich bessere Antworten. Sagen wir, ein Überraschungseffekt ist in Interviews in der Regel nicht mehr drin.
Wir sprechen tatsächlich überhaupt keine Fragen ab. Also es ist auch wirklich die absolute Ausnahme, dass uns mal der Wunsch überhaupt begegnet. Können Sie uns die Fragen schicken? Das erweist sich dann oft als irgendwie eher Missverständnis. Also was wir manchmal machen, ist eben so die Themenschwerpunkte mitzuteilen. Aber was wir nicht machen würden, wäre eben einen konkreten Fragenkatalog zu schicken.
Aber manchmal gibt es doch auch, dass da plötzlich jemand, also ein Interviewer, ganz in eine ganz andere Richtung schwenkt. Löst das dann manchmal Ärger aus beim Interview? Partner, wenn man eigentlich was anderes denkt, dass man jetzt befragt wird zu einem bestimmten Thema und am Ende plötzlich muss man sich dann mit einer anderen Frage auseinandersetzen. Das ist eigentlich ziemlich unhöflich.
Ja, aber auch das sind die Politiker ja gewohnt oder die Politikerinnen. Das ist ja absolut eingepreist. Also die wollen an dem Morgen sagen, was sie sich vorgenommen haben zu sagen, warum sie auch das Interview überhaupt zugesagt haben. Und die Frage, die in mir die ganze Zeit die jetzt immer mehr Gestalt annimmt, ich weiß das ja auch schon aus dem Vorgespräch, dass Sie vermuten, dass es Vorabsprachen gibt. Und ich frage mich, wie Sie auf diese Vermutung kommen. Ist es das Gespräch dann in der Anmutung? Denn also für uns als Macher ist es eine wirklich total fernliegende Vorstellung, Fragenkataloge auszutauschen oder überhaupt die Einstiegsfrage.
Ja. Finde ich interessant, was Sie sagen. Hätte ich nicht erwartet. Wobei, sagen Sie mir, wie lange dauert so ein Vorgespräch, wenn ein Vorgespräch 20 Minuten dauert und das Interview nachher 10 Minuten? So viel Überraschendes kann doch dann im Interview selber dann eigentlich nicht herauskommen.
Bei politischen sozusagen Entscheidern, bei Ministern, auch jetzt bei Herrn Özdemir, da gibt es tatsächlich überhaupt kein persönliches Vorgespräch. Okay. Was wir machen, ist okay, eben am Vortag im Büro anzurufen und diesen Termin festzumachen. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an unsere Sendestrecke, die um 7.14 Uhr anfängt, dann klingelt bei uns in der Redaktion um 7.12 Uhr das Telefon. Dann sagt mein Kollege oder meine Kollegin in der Regie, guten Tag, sagt mir Bescheid, Herr Özdemir ist jetzt in der Leitung. Dann sage ich kurz, guten Tag, guten Morgen, Herr Özdemir. Schön, dass wir uns heute Morgen verabreden konnten. Freue mich auf das Interview, bis gleich. Und das war's dann. Der sagt dann auch noch irgendwie einen freundlichen Satz zur Begrüßung. Und dass man da mehr thematisch einzirkelt. Also es ist zumindest nicht der Alltag, den ich kenne oder den wir in unserer Redaktion haben. Und wir hätten auch, ehrlich gesagt, dazu überhaupt keine Zeit, weil wir in diesen 4 Stunden Sendung ja meistens so zwischen 20 und 25 Themen verarbeiten. Für die Interviewvorbereitung, also für ein Interview, veranschlage ich meistens 1 Stunde. Und wenn dann noch ein 20- oder halbstündiges Telefonvorgespräch dazu käme, dann wäre das ja alleine schon ein Block von 4,5 Stunden.
Ich hoffe, ich unterstelle Ihnen da nichts, Herr Günther, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sie denken, dass es hier alles ein abgekartetes Spiel ist.
Nein, das nicht, aber es gibt schon Politiker, bei denen man den Eindruck hat, die sind in den Medien erstens sehr beliebt, sitzen in Talkshows und so weiter, weil sie rhetorisch gut sind und weil sie, wenn man so umgangssprachlich sagt, auch jedes Mikrofon, das ihnen hingehalten wird, sehr gerne für eigene Zwecke, was ja okay ist, verwenden. Von dem her müssen Sie einen gewissen Proporz beachten bei der Auswahl Ihrer politischen Interviewpartner?
Also wir arbeiten da mit keinem zahlenmäßig zu erfassenden Proporz. Also der Proporz, den wir bedienen, das ist der, der sich sozusagen über die inhaltliche Debatte aufdrängt oder erschließt. Also das ist so ein bisschen das, was ich gerade angedeutet habe, wenn wir an einem Tag den Regierungsvertreter im Programm haben, wie eben den Verkehrsminister, dann wäre es und würde es sicherlich auch unseren Hörern seltsam vorkommen, wenn wir am nächsten Tag dann wieder eine Stimme aus der Regierung zum selben Thema haben. Also da ist dann natürlich, ich würde das nicht als Proporz bezeichnen, aber da ist dann schon klar, dass das eine aufs andere aufbaut, wenn wir jetzt zu einem Thema ja einen Grünen und einen CDU-Politiker gehört haben, dann würde man sagen, ja, und was sagen die anderen Parteien? Aber ich würde es, wie gesagt, nicht so als rechnerischen Proport sehen. Und ja, wir führen nicht die Liste, auf der steht so, morgen sind jetzt AfD und Linke dran. Also das ist so unsere Philosophie, die hinter den Interviews steckt. Mhm. Und deswegen ist mir das auch immer ganz wichtig zu sagen, weil wir diese Rückmeldungen auch oft in der Hörerpost kriegen, wenn wir in Interviews reingehen, wenn wir unsere Gesprächspartner unterbrechen, dann tun wir das grundsätzlich nicht, weil uns nicht passt, was der Gesprächspartner sagt, sondern weil es dann einfach handwerklich, rein professionell unsere Rolle ist. Also wir haben ja meistens Gesprächspartner im Interview, die, wenn wir gar nichts machen würden, die würden 7-8 Minuten locker im Monolog füllen. Da bleibt uns manchmal gar nichts anderes übrig, als eben zu unterbrechen und dann eben immer mit dem Gegenargument.
Aber nun sagen Sie, Herr Günther, dass Sie sich immer mehr langweilen. Also Sandra sagt, es ist eigentlich spannend. Das Interview machen wir auch, weil es eine spannende Form des Informationsaustausches ist. Aber Sie sagen als Hörer, das langweilt mich oft. Was langweilt Sie daran?
Die Position der Parteien ist, wenn man politisch informierter Mensch ist eigentlich klar. Es gibt relativ wenige Überraschungen. Von dem her bringen Sie mir relativ wenig Neues. Aber ich möchte nicht zu pauschal werden bei der Sache. Das möchte ich schon sagen.
Ja, das es war gibt ja jetzt gerade sehr konkret. Ne? Was Sie jetzt gerade gesagt haben, war ja eine sehr konkrete Anmerkung.
Das ist natürlich auch eine Rückmeldung, die wir unbedingt ernst nehmen und die uns natürlich auch zu denken geben, diese Anmerkungen, wenn unsere Hörer uns sagen, das ist ja stinklangweilig, was ihr morgens macht.
Man bleibt oft bei Interviews, wo ich als Leser dann eine Frage hätte, warum hat der Journalist, die Moderatorin nicht auch so eine Frage gestellt? Ist das eine Tabufrage?
Was mir dazu konkret einfällt, ist, dass wir natürlich immer mit einem Zettel in unsere Interviews gehen. Auf diesem Zettel stehen Aspekte oft für Gespräche, die eine Stunde dauern könnten. Und das ist für uns sozusagen der professionelle Normalzustand, dass wir in ein Gespräch reingehen und eigentlich nie alle Aspekte, nie alle Fragen unterbekommen. Und dann gehen wir in unsere Besprechung in der Redaktion und dann sagen drei Kollegen, oh, warum hast du das nicht gefragt? Ich habe hier beim Duschen das noch gedacht und die Frage fehlte mir nun wirklich. Also das ist für uns sozusagen im kollegialen Austausch ist ganz normal, dass man eben Prioritäten setzen muss und dass bestimmte Dinge einfach nicht in jedem Interview Platz haben. Was mir jetzt aber schon auffällt, ist in Ihrer Schilderung, Sie sagen ja auch, diese Fragen seien tabu. Das klingt so nach einer Agenda, als würde irgendwer sagen, hier solche Fragen stellen wir aber nicht. Ist das Ihr Gefühl?
In einem gewissen Maße schon. Ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel. Was derzeit jetzt in den Medien dominiert, ist die Brandkatastrophe in Moria im Flüchtlingslager. Diskutiert wird es unter dem Stichwort Brandkatastrophe, Scheitern der Flüchtlingsasylpolitik der EU und so weiter. Ich habe jetzt ein bisschen drauf geachtet, inwieweit wird zum Beispiel das Thema Brandstiftung wird wenig angesprochen. Sagen wir, der Kern der Frage wäre für mich, der diskutiert werden sollte, kann man durch Brandstiftung die Verlegung aus dem Flüchtlingslager von Lesbos auf das Festland erzwingen? Ist das eine Tabufrage?
Also da würde ich tatsächlich gerne auch sofort konkret drauf antworten. Wir haben keine Tabufragen. Also das kommt in unserem redaktionellen Alltag nicht vor, dass wir oder irgendwer uns Fragen verbieten. Und konkret jetzt die Frage, die Sie aufwerfen nach der Brandstiftung, das ist vorgekommen in unseren Informationen am Morgen. Da war mein Kollege Christoph Heinemann im Interview mit Katrin Göring-Eckardt und da ist genau diese Frage gestellt worden. Auch wie ich fand, rhetorisch ziemlich zugespitzt, nämlich die Frage, ob diese Brandstiftung jetzt belohnt wird. Also ich habe da schlichtweg einen anderen Eindruck. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Frage nicht vorkommt, zumal wir ja jetzt wirklich auch Jahre von dieser Flüchtlingsdiskussion schon überblicken. Und da geht es ja ständig auch um dieses Argument, wenn wir die Leute holen, wenn wir die Leute reinlassen, welche Wirkung hat das? Belebt man damit das Geschäft der kriminellen Schleuser? Also für meinen Eindruck ist dieses Argument omnipräsent. Es ist ja auch sozusagen ein Punkt, der einfach das Dilemma dieser ganzen Flüchtlingsdiskussion ausmacht.
Haben Sie einen Verdacht, Herr Günther, warum, wenn Sie das so wahrnehmen, dass diese Frage nicht gestellt wird, warum sie nicht gestellt wird?
Ich weiß es nicht. Ich denke, wer manche so Fragen stellt, muss vielleicht mit dem Shitstorm rechnen. Das weiß ich nicht.
Aber ich zucke innerlich immer so zusammen, wenn ich von Tabus höre, wenn ich von Sprachregeln höre. Das ist jetzt wirklich ganz ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wer diese Sprachregeln verhängen sollte. Ich wüsste nicht, wer diese Sprachregeln kontrollieren sollte. Ich wüsste nicht, welche Instanz das sein sollte. Ich weiß, dass in dieser Diskussion ja auch oft das Wort, das ich als sehr problematisch erachte, das Wort von einer Sprachpolizei eine Rolle spielt. Also natürlich stehen wir im ständigen Austausch und natürlich stehen wir in einer ständigen Diskussion. Aber aus meiner Sicht ist sozusagen die Höchststrafe, jetzt wirklich in dicken Anführungszeichen gesagt, die Höchststrafe für polemische Formulierungen oder für Formulierungen, die andere vielleicht als problematisch erachten. Da ist die höchste Sanktion, nochmal in dicken Anführungszeichen, dass ein Kollege oder eine Kollegin auf mich zukommt und sagt, hör mal, ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Ich finde das nicht gut aus diesen und jenen Gründen. Und da setzt die Diskussion an. Und das ist natürlich bei uns ein großer Teil sozusagen unserer Aufgabe, uns auch über unsere Sprache ständig auszutauschen.
Herr Günther ist ja nicht der Einzige, der dahinter etwas vermutet, eine abgesprochene Sprachregelung zum Beispiel, um nicht von Sprachpolizei zu sprechen, aber auch eine abgesprochene oder vielleicht hier bei uns irgendwo gleichförmige Haltung bestimmten Themen gegenüber. Herr Günther ist nicht der Einzige, der uns dazu schreibt. Ich frage mich gerade, woher das kommt. Du auf der einen Seite, Sandra, sagst, wir diskutieren uns die Köpfe heiß und wir sind auch nicht immer alle einer Meinung und es gibt hier keine Sprachpolizei und keinen Intendanten, der sagt, ihr habt so und so zu sprechen. Andererseits schreiben uns aber Leute wie Herr Günther und artikulieren ganz bewusst, das unterstellen wir ihnen und die stellen uns Fragen und jetzt auch. Herr Günther, können Sie sich erklären, woher diese Vermutung kommt, dass wir hier quasi alle geleitet werden von irgendjemandem?
Ich rede nicht von Sprachpolizei, ich rede nicht von geleitet. Ich denke, ich habe einiges über seriöse Medienkritik gelesen. Schließlich ist Radio und Fernsehen eine One-Way-Kommunikation. Ich habe es verglichen mit dem Pfarrer auf der Kanzel, der seine Predigt hält. Ich kann nicht widersprechen, wenn es mich zu sehr stört, wenn ich nicht übereinstimme, wenn ich mich ein bisschen zu sehr manipuliert, ist schlechtes Wort, derzeit sagt man von genatscht, fühle. Entweder gehe ich nicht mehr zu der Predigt oder ich suche mir Alternativen. Und ich denke, das erklärt ein bisschen die Bitternis mancher Reaktionen, dass man einfach sich ausgeliefert fühlt. Wie oft wurde, sagen wir, die AfD anfangs immer mit dem Prädikat populistisch? Oder wie wird Lukaschenko jetzt jedes Mal als Autokrat? Bei manchen Sachen werden durch Adjektive die Wertungen laufend wiederholt. Eigentlich fühle ich mich als einigermaßen informierter Mensch, der Radio hört, belästigt, dass man meint, man müsste mir solche Adjektive jedes Mal bei jeder Nachricht noch berichten. Da fühle ich mich zu sehr gegängelt, zu wenig Vertrauen in die eigene Urteilsfähigkeit des Hörers, der sehr wohl die AfD oder Herr Lukaschenko einschätzen kann. Da muss nicht jedes Mal das Wort Autokrat dazu gesagt werden. Wenn man Präsident sagt, dann ist das genau das Gleiche.
Okay, jetzt möchte ich sagen, dass Sie sich nicht ausgeliefert fühlen müssen, weil wir ja jetzt miteinander im Gespräch sind. Also das ist dann vielleicht wirklich der Unterschied und auch der Umgang mit unserer Hörerpost. Also es ist so, dass wir tatsächlich die Hörerpost, wenn wir eine echte inhaltliche Antwort geben müssen, das machen wir neben unserem Sendungsgeschäft. Und das ist mir auch schon passiert, dass es dann eben auch mal ein bisschen länger dauert, bis ich überhaupt dazu komme, zu antworten. Aber ich kann Ihnen versichern, dass das wirklich ernstzunehmende und von uns auch ernst genommene Stimmen sind. Und vielleicht noch zu Ihrer Frage mit dem Feedback. Also es gibt bei uns im Haus eine große Redaktionsrunde, die findet jetzt im Moment Corona-bedingt über Videokonferenz statt. Aber das ist im Prinzip ein Ort, an dem jeder alles sagen kann. Also das sind Gespräche, in denen wir uns immer um einen kollegialen Ton bemühen, selbstverständlich, aber die sich durchaus auch gewaschen haben. Und wenn man da aus dieser Sendung kommt, die man ja nun präsentiert und moderiert 4 Stunden lang von 5 bis fast 9 Uhr, also da braucht man schon auch nochmal gute Nerven für diese 9-Uhr-Runde dann redaktionsintern. Also das ist nicht so, dass wir einander da mit Samthandschuhen anfassen würden.
Ich denke gerade über diese Konstellation nach, also wie wir ja als Journalisten unser Handwerk lernen, das Interview gehört im Grunde zur Paradedisziplin, da werden wir besonders geschult. Und in diese Schulung, wenn ich die mal so Revue passieren lasse, so aus den Jahren meiner Laufbahn, da habe ich vor allen Dingen immer über zwei Rollen nachgedacht. Also die Rolle desjenigen, der die Fragen stellt, und die Rolle desjenigen, der sie beantwortet. In gewisser Weise, ich habe immer gedacht, das sind Politiker, wir sind öffentlich-rechtliche Medien. Und ich habe eigentlich schon immer auch den Anspruch gehabt, dass man unsere Fragen beantworten muss. Ne? Schließlich machen wir das ja auch für das Gemeinwohl sozusagen. Aber die Rolle der dritten Person im Raum, also die Rolle desjenigen, der das hört, der das konsumieren soll, der da Informationen rausziehen soll, über die habe ich mir selber nie wirklich Gedanken gemacht, muss ich zugeben. Und das tue ich jetzt nicht zum ersten Mal, aber so intensiv eigentlich jetzt erst zum ersten Mal, wenn ich Herrn Günther höre und höre, was er uns hier mitgibt. Es macht mich schon, muss ich wirklich sagen, sehr nachdenklich, dass Sie eben gesagt haben, dass wir für Sie zu angepasst sind und für Sie auch oft Formulierungen wählen, wie zum Beispiel immer das Adjektiv populistisch oder zu sagen, Lukaschenko ist ein Autokrat, dass Sie sich da die Meinung schon selber bilden können. Sandra, sind wir da vielleicht ein bisschen zu volkspädagogisch unterwegs?
Ich muss sagen, also für mich und meinen Arbeitsalltag spielen die Hörerrückmeldungen natürlich schon quasi von Anfang an eine Rolle. Und ich gehe als Moderatorin eigentlich in die Sendung in dem Wissen, dass es mir auch heute Morgen wieder nicht gelingen wird, es all meinen Hörern recht zu machen. Das ist auch oder wäre jetzt auch an der Stelle mein Appell an Sie, Herr Günther, wenn Sie sagen, ach, jetzt lasst mich in Ruhe hier mit euren vorgeprägten Formulierungen. Wir können natürlich auch nicht bei jedem Hörer voraussetzen, dass er weiß, dass Lukaschenko jetzt seit 26 Jahren an der Macht ist, dass es in der Zeit eigentlich keine ernstzunehmenden Abstimmungen über die Re-Legitimation seiner Macht gegeben hat. Und zugegeben, es kann dann schon sein, dass viele Kollegen, viele Nachrichtenredakteure, viele Moderatorinnen dann mit derselben Formulierung arbeiten, weil sie dann vielleicht einfach uns als kurz und prägnant vorkommt und man dann nicht in jeder Moderation nochmal die Geschichte von Belarus komplett erzählen muss. Aber es wird uns nicht gelingen, immer jede Nachricht, immer jede Moderation so zu formulieren, dass jeder Hörer rundum zufrieden ist. Und also was natürlich auch immer eine Gefahr ist beim Weglassen von Einordnungen, ist, dass wir unseren Informationsauftrag ganz verfehlen. Das ist natürlich auch sozusagen die Klippe, die wir auf der anderen Seite abzustürzen drohen, wenn wir den Lukaschenko, wenn wir ihn einfach nur als Präsidenten bezeichnen. Ich gebe Ihnen recht, jetzt, da Belarus irgendwie seit Tagen und seit Wochen in der Diskussion steht, da muss es vielleicht nicht unbedingt in jeder Moderation noch gesagt sein. Aber das ist dann schon immer die Gratwanderung.
Gerhard Günther erzählt von Gabor Steingart und seiner Firma Media Pioneer. Das hört er gerne. Vor kurzem war Markus Söder da. Das war ein nettes Gespräch, findet Herr Günther.
Ich finde, dass Steingart und auch seine Kollegen sprachlich sehr gut formulieren. Manchmal selbstkritisch, manchmal überraschende Fragen. Also hat, Entschuldigung, einen gewissen Unterhaltungswert.
Sandra Schulz sagt, nur für ein nettes Gespräch hätten wir den nicht eingeladen. Bei den Informationen am Morgen müsse es kontrovers sein. Aber dann merken wir, dass wir hier mit zweierlei Maß messen und dass wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was kontrovers eigentlich bedeutet. Stellen Sie an uns andere Anforderungen, an uns öffentlich-rechtliche andere Anforderungen als an die privaten Medienmachenden, Medienschaffenden, Herr Günther?
Das könnte durchaus sein. Ich denke, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da, wie gesagt, vierte Gewalt hier sicher eine andere Aufgabe hat in gewisser Beziehung. Zum anderen muss ich sagen, was heißt kontrovers? Kontrovers ist doch oft, wenn heute abgefragt wird über die Konkurrenz der Kandidaten für die CDU, für den CDU-Parteivorsitz oder ähnliches, was oft als kontrovers dargestellt wird, langweilt einen in einer gewissen Weise. Ich sage mal, es gibt Themen, die ich fast nicht mehr hören kann. Jetzt kommt wieder Brexit hoch, Trump oder anderes. Es gibt wenig Neues zu manchen Themen.
Sie, ich frage mich gerade, Herr Günther, was würden Sie denn sagen oder wie würde die Mail lauten, die Sie mir als nächstes schreiben, wenn wir jetzt über den Brexit und das, was da jetzt gerade passiert, den Versuch dieses massiven Vertragsbruchs, wenn wir darüber nicht berichten, dann hätte ich aber morgen direkt wieder eine Mail von Ihnen.
Ehrlich?
Ja. Würden Sie sagen, wofür zahle ich denn eigentlich meine Rundfunkbeiträge, wenn Sie mir das vorenthalten?
Manchmal würde ich es besser finden, wenn diskutiert würde über Sachen, die dann entschieden sind, als den laufenden Prozess über Wochen und Monate im Detail zu verfolgen, wenn man weiß, das ist nur ein Zwischenstand. Da ist für mich der Informationswert nicht mehr so hoch, muss ich sagen.
Ja, also wo ich Herrn Günther schon recht geben würde, ist das, also speziell jetzt die Berichterstattung über den Brexit, das ist natürlich auch publizistisch wirklich eine Riesenherausforderung.
Wir sind ja jetzt schon. Das hast du
schön gesagt. Das war noch eine Untertreibung. Wir sind ja jetzt sogar schon nach dem Brexit und also die Diskussion läuft ja wirklich seit dem Referendum schon seit Jahren und wir haben erst publizistisch auf diesen Tag des Brexit hingefiebert, dann stellte sich raus, dass das jetzt doch über diese Verschiebung in diese Nachverhandlungen, dass das jetzt doch irgendwie nochmal aufzuschieben war.
Also dich bringt es auch zum Gähnen, genau wie Herrn Günther offensichtlich.
Also ich begreife es als meine publizistische Pflicht, natürlich da dran zu bleiben, aber ich kann es auch absolut nachvollziehen, wenn jetzt von Verhandlungsrunde zu Verhandlungsrunde gesagt wird, jetzt rückt aber wirklich der entscheidende Zeitpunkt näher. Und es stimmt natürlich auch in der Sache, denn dieses Abkommen, das soll nun innerhalb dieses Jahres geschmiedet werden. Und je länger das Jahr fortschreitet, desto näher rückt da auch schon wieder die nächste Deadline. Aber ich denke auch, also wir können es jetzt uns auch publizistisch nicht erlauben, das Thema erstmal zu ignorieren, bis die Sache entschieden ist, denn dann hätte man wirklich ganz schön viele Fragen auf einmal. Und ich wollte auch noch sagen zu diesem Thema Personaldebatten, das erreicht uns natürlich vielfach, ach liebe Journalisten, jetzt hört doch mal auf, immer diese Personaldebatten da weiterzuführen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf die CDU schauen, das ist nun wirklich eine politisch ja hochwichtige Frage, wer als nächstes an der Spitze dieser Volkspartei stehen wird und was die Partei gedenkt, auf welchem Wege sie zu dieser Vorsitzendenentscheidung kommen wird. Ich kann es nachvollziehen, dass jedes Mal, wenn in einem Interview ein Gesprächspartner dann wieder nichts dazu gesagt hat, außer jetzt warten Sie mal ab, wie wir mit unserem Parteitag verfahren und da wird es alles entschieden werden. Ich kann das verstehen, dass es dann sozusagen im Ergebnis unbefriedigend ist. Aber wir könnten es uns tatsächlich, denke ich, publizistisch nicht erlauben, auf diese Frage zu verzichten.
Aber trotzdem,
oder das so einzustellen.
Also jetzt mal ernsthaft, Herr Günther ist quasi unser Modellhörer. Wir könnten ihn uns besser nicht stricken. Und trotzdem langweilen wir Sie.
Also vielen Dank, ich sag mal, vielen Dank für Ihre Informationen. Ich habe mir manches ein bisschen anders vorgestellt und ich denke, dass das auch gewisse Sinn unseres Gesprächs, dass man ein bisschen in ihre Werkstatt und ihren Arbeitsablauf sieht. Und ich würde es zum Beispiel gut finden, was Sie vorher gesagt haben, wenn Sie selber kritisch über den Tag reden, dass die Journalisten zeigen, dass sie ihre Arbeit selber reflektieren. Wenn wir hier mehr mit den Hörern kommunizieren oder anteilnehmen lassen würde, denn das hilft ohne Zweifel, die Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit wieder zu heben.
Mhm. Also als ich in diese Runde reingegangen bin, hatte ich natürlich die Fragen ungefähr ganz grob, die Herr Günther uns stellen würde, auf dem Schirm. Ich habe allerdings dann wirklich auch jetzt gemerkt, dass es da doch noch eine ganze Menge an tiefer Entfremdung auch gibt in gewisser Weise. Das habe ich jetzt tatsächlich mitgekriegt.
Und was ich auch als sehr positiv empfinde, ist, dass Sie das tatsächlich auch mit so großem Interesse aufsaugen, was wir hier austauschen können. Also das ist vielleicht auch im Alltag zu wenig. Ich kenne es auch, dass ich Hörerpost beantworte, wenn die sagen, ach, das war ja blöd, dass sie da wieder ihren Gesprächspartner unterbrochen haben, weil ihnen persönlich nicht gepasst hat, was der gesagt hat. Dann schreibe ich ja immer, ich habe ihn nicht unterbrochen, weil es mir nicht gepasst hat, sondern weil das meine Rolle und weil das meine Aufgabe ist und weil die Gespräche dann auch interessanter werden. Da schreiben mir die Hörerinnen und Hörer auch wirklich häufiger mal zurück, ach so, wir dachten, sie machen da ihr Ding und ihre Agenda. Also was ich unterschreiben würde, ist, dass tatsächlich dieser Austausch für uns alle einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
Gerhard Günther war heute unser Hörer in dieser Ausgabe von Nachredaktionsschluss. Sein Thema, was er bei uns angeregt hat, war das politische Interview und die Frage, eigentlich zu schön, um wahr zu sein oder vielleicht auch zu perfekt, um wahr zu sein? Über was möchten Sie mit uns sprechen? Was regt Sie auf? Was möchten Sie besser verstehen? Worüber freuen Sie sich? Schicken Sie uns Ihre Kritik, Ihre Fragen zum Thema, Ihre Anregungen zum Thema Journalismus und Medien an nach redaktionsschluss@deutschlandfunk.de und rechnen Sie auch damit, dass wir Sie vielleicht einladen, alles mit uns gemeinsam mal durchzudiskutieren, so wie wir das jetzt gerade mit Herrn Günther gemacht haben. Wir, Bettina Schmieding und Sandra Schulz, sagen Tschüss und danke fürs Zuhören.
Ich bin jetzt natürlich gespannt. Ich sage es ironisch, wie Sie das zusammenschneiden.
Das glaube ich sehr
gerne. Nein, war sehr interessant und ich denke, der Einblick in Ihre Arbeitsweise hilft hier wirklich, Vertrauen wieder aufzubauen.